Herzlich willkommen, ihr Lieben, im Podcast vom Kopf ins Herz. Hier bin ich wieder. Mein Name ist Birgit Bialke und heute mit dabei sind zwei ganz, ganz liebe und tolle Frauen, die Diplompsychologinnen Maria Hade und Corinna Schneider. Und ich habe mit ihnen ein Interview aufgenommen zum Thema Beziehungsstile, Beziehungsmuster, was da so alles unterwegs ist in uns und aber auch natürlich, was ihr tun könnt. Also einmal, um zu erkennen, welchen Beziehungsstil habt ihr, welches Muster. Und wenn das vielleicht nicht ganz so wohltuend und gesund für euch ist, was könnt ihr machen, damit es sich ändert? Ich wünsche euch ganz, ganz viel interessante Erkenntnisse, viel Freude mit der jetzigen Folge.
So,
jetzt. Ich glaube, ich fange immer mit so an. Wie blöd. Egal. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Maria und liebe Corinna. Wir wollen uns heute über Bindungsmuster und Bindungsstile unterhalten, weil ich das Thema so unfassbar interessant finde, weil ich erst vor kurzem drauf gekommen bin, dass es sowas überhaupt gibt. Also vielleicht habe ich davon schon Kontakt gehabt, aber immer unter anderen Wörtern. Und da ihr für mich Expertinnen seid, dachte ich mir so, ich lade euch ein, mit zwei Expertinnen ein Interview über genau dieses Thema zu sprechen. Und dann würde ich sagen, ihr stellt euch einmal vor und liebe Corinna, sag doch mal, wer du bist und wo du wohnst, also wo du praktizierst.
Ich danke dir, liebe Birgit, für die Einladung. Ich freue mich, in diesem schönen Kreis heute über Bindung und Bindungsstile reden zu können. Ich komme aus der Pfalz und habe da eine Praxis, das heißt, ich bin niedergelassen als Verhaltenstherapeutin. Es gibt ja unterschiedliche Therapeuten. Und ich bin auch von Hause aus sozusagen noch Hypnotherapeutin und sehe ganz unterschiedliche Patienten dort. Und das ist immer ein reicher Schatz, um über Bindungsstile zu erzählen. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, weil mir das in der Praxis und immer begegnet. Und es ist immer wichtig, danach zu schauen, wie gehe ich denn in Beziehung? Zu wem auch immer.
Das glaube ich. Und du bist gehandicapt. Nicht, dass die Leute denken, du hättest irgendwie so ein lustiges, nicht Yoga, hier, wie heißt es, Kung Fu mitgemacht. Ne? Du hast gerade deinen Oberarm gebrochen und der ruht in einer Schiene, damit es gut verheilen möge. Und deshalb siehst du so aus, wie du aussiehst. Genau.
Exakt, genau. Ich bin hier fest vergurtet, nicht verdraht, sondern vergurtet. Ja, man mag es mir nachsehen, ich bin gehandicapt.
Genau, aber nur mit deinem Arm. Okay, genau. Ja, vielen lieben Dank. Liebe Maria, wie sieht es bei dir aus? Wo bist du? Was machst du so?
Ja, ich bin Maria. Ich bin 46 Jahre alt und arbeite und lebe in Bielefeld. Ich bin auch niedergelassen, genau wie Corinna. Allerdings nicht in der Verhaltenstherapie, sondern in der tiefen Psychologie und Analyse. Und bin darüber hinaus Yoga-Lehrerin, Traumatherapeutin, genau. Und bin im Moment, was zu Bindung aber auch sehr gut passt, in der Ausbildung für die tiergestützte Intervention mit meiner Hündin Rosa. Und tatsächlich geht es auch da ganz viel um Bindungsstile und Bindung. Nämlich auch, wie gehe ich in Bindung zu einem Lebewesen, was kein Mensch ist. Auch das zeigt uns was über unseren Bindungsstil und über unser Bindungsverhalten.
Dankeschön. Ich glaube, Menschen können ja gar nicht ohne Bindung existieren. Also, ne, fällt mir Kaspar Hauser ein, dieses Experiment, was man mal gemacht hat. Genau. Okay, also, ohne dass wir jetzt maximal in Theorie abschweifen, aber mir ist es schon wichtig, dass Menschen wissen und inklusive meiner selbst, wer hat sich überhaupt schon mal damit beschäftigt und wo kommt das Ganze her? Also, wo hat das seinen Ursprung? Warum ist das so wichtig für uns? Magst du damit anfangen, Corinna, uns ein bisschen dazu zu erzählen?
Gerne. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass man sich so Gedanken darüber gemacht hat, dass es unterschiedliche Bindungsstile gibt. Und es gibt einen Namen, der ist damit, es gibt zwei Namen, die sind damit sehr verbunden. Das ist ein Herr Bowlby, der ist Therapeut gewesen, weil er ist schon verstorben. Er ist, glaube ich, 1970, aber leg mich nicht fest, um diese Zeit schon verstorben. Und der hat auch als Biologe, Arzt und Therapeut geguckt, Ich beobachte Tiere in ihrem Verhalten und merke, da gibt es einen Unterschied zwischen, wie sie in Bindung gehen und wie Menschen so in Bindung gehen, und hat das erstmal so auf dieser biologischen Sicht betrachtet, und hat gesagt, es ist doch mal interessant. Dazu möchte ich mehr forschen und auch mehr sagen. Und hat angefangen, das zu systematisieren. Und eine Frau Ainsworth, die hat dazu, das ist eine Schülerin von ihm, das versucht zu systematisieren. Das, was er an Theorien aufgestellt hat, wie kann man das denn messen? Wie könnte man das denn festhalten in Bezug auf Menschen? Und die Disziplin ist so jung, dass man sagt, so diese, der Standardtest, wie kann man gucken bei Kleinkindern, die sind so 1 bis 1,5 Jahre alt, der sogenannte Fremde, Test, der ist erst so in den 2000ern, nicht nur publik geworden, sondern damit hatte man angefangen, es zu systematisieren und damit in Kategorien zu gehen, was haben wir denn überhaupt für Bindungsstile? Das heißt, es ist aus meiner Sicht eine total junge Wissenschaft, und vorher waren wir ja irgendwie alle individuell. Und dann hat man versucht, was ist denn für eine Bindungserfahrung, die ich früh erfahre, und welche Auswirkungen hat es möglicherweise auf meine erwachsene Bindung? Weil es gibt einen totalen Unterschied zwischen, wie wurde ich, welche Bindungserfahrung habe ich und wie bin ich denn später, weil wir so viele Einflussfaktoren noch haben. Und die haben herausgefunden, es gibt eine, einen sicheren Bindungsstil, einen unsicher ambivalenten Beziehungsstil und einen unsicher vermeidenden Bindungsstil. Und dann kam später nochmal ein vierter dazu, das war der desorganisierte Bindungsstil. Der hatte von allem ein bisschen. Das hat man so bei diesen Follow-up-Untersuchungen festgestellt, dass man sagt, manche Kinder, die man so anguckt, die passen irgendwie in keine Kategorie rein. Die haben von allem ein bisschen und die kamen dann da rein. Und daraus hat man dann geguckt, was entwickelt sich denn daraus und wie gehen diese Kinder, diese Kleinkinder, die ja noch nicht reden können, in Kontakt mit fremden Personen, wie verhalten die sich, wenn die Mutter dieses Kind verlässt? Und damit konnte man die Kategorien bilden.
Ich muss ja gerade, ich bin gerade ganz, also erstmal danke für deine Ausführung. Ich bin gerade ganz erschüttert, wenn ich mir bewusst mache, dass es das erst 26 Jahre gibt. Weil wie lange sind Menschen schon unterwegs auf dieser Erde? Wir hatten die Industrialisierung, wir haben jetzt KI, darüber weiß man Bescheid, man weiß irgendwie, wie alles Mögliche funktioniert, aber man hat sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was Bindung bedeutet. Was, das ist ja für mich essentiell wichtig, weil wir ja alle auf die Welt kommen und dann ja gleich schon während der Schwangerschaft ja vermutlich in Bindung sind und danach immer. Man kann ja nicht ohne. Und dass es dann noch so jung ist, also dass zumindest eine Wissenschaft sozusagen darüber entstanden ist, das erschüttert mich gerade. Ich denke so, ist krass. Vielleicht gibt es deswegen so viele nicht intakte Beziehungen oder so, keine Ahnung. Maria, was fällt dir dazu ein?
Ja, ich finde es gerade ganz spannend, ne? Also ich habe da nochmal gedacht, diesen Fremde-Situationstest, wo es ja im Grunde darum geht, das Bindungsverhalten der Kinder zu beobachten, den gibt es zum Beispiel auch mit Hunden, weil Hunde ja auf einem kognitiven Stand von einem dreijährigen Kind sind. Deswegen kann man diesen Test, das hat ein ungarischer Forscher gemacht, kann man 1:1 übertragen. Das heißt, auch Hunde haben Bindungsstile und diese Bindungsstile sind sehr ähnlich zu unseren. Und das ist, finde ich, super spannend, dass das eben nicht nur wir Menschen sind, die das haben. Und es gibt diese Bindungsstile, die wir bei Kindern messen, haben einen unglaublich hohen Vorhersagewert für verschiedene Ereignisse. Also wir können aus dem Bindungsstil, also desorganisierter Typ, den Corinna als letztes genannt hat, das ist halt wirklich auch eine sehr desolate Bindung, ne? Also das sind Kinder, die, ich sage mal so, das wäre vielleicht was, wo man heute sagen würde, da ist jemand, hat eine Borderline-Struktur. Also ich hasse dich, verlass mich nicht. Das sind diese ganz extremen Schwankungen. Und ein desorganisierter Bindungstyp geht, wenn wir nicht an uns arbeiten, wenn wir nicht da was verändern, mit einer hohen Belastung einher. Mit ganz viel psychischen Erkrankungen, mit ganz viel Destruktion im Umgang mit anderen Menschen, mit einer hohen Gewalttätigkeit unter Umständen, ne? Also diese Bindungsmuster sind ja wie auch verinnerlichte Arbeitsmodelle, die ich dann immer wieder unbewusst in andere Beziehungen reintrage.
Ja.
Und solange ich, also ich finde immer, dass das Zauberwort ist ja Bewusstsein. Also alles, was mir bewusst ist, kann ich verändern. Solange ich unbewusst mit einem Bindungsmuster
Ja.
rumlaufe, was ich unbewusst wie ein Arbeitsmodell immer wieder nach außen trage und immer wieder reproduziere, habe ich keine Chance, da rauszukommen. Das ist wie so ein Teufelskreis, ne? Und dann habe ich immer wieder das Gefühl, meine Beziehungen wiederholen sich. Ich hab immer die gleichen Typen. Warum passiert das immer mir? Also all das, was diese Prozesse sind, hat oft was mit verinnerlichten, unbewussten Modellen darüber zu tun, wer bin ich und sind die anderen, ne?
Ja,
Also
ja.
es wird mir gerade nochmal sehr so im drüber reden bewusst.
Ja.
Ja.
Das habe ich auch. Also ich bin ja jetzt 61,5 Jahre auf dieser Welt und die Menschen, die mir zuhören, wissen ja, dass ich in einem sehr wilden Elternhaus groß geworden bin. Und ich habe damals gedacht, als ich ausgezogen bin, ich mache natürlich alles besser als meine Eltern und auch ich werde natürlich die viel bessere Beziehung führen, als meine Eltern das getan haben. Habe dann geheiratet, da war ich 24 und diese Ehe hat exakt ein Jahr gehalten, weil ich eigentlich schon beim Standesamt Nein sagen wollte, habe aber dann Ja gesagt, weil die Gesellschaft da saß und habe im Nachhinein für mich, da schimmerte es mir schon, dass ich so gar nicht so richtig weiß, wie man das macht mit den Beziehungen, weil ich das ja gar nicht, sage ich jetzt mal, auf eine gesunde und korrekte Art und Weise gelernt habe. Und ich glaube auch in den weiteren Beziehungen, die ich dann folgten, ja noch zwei. War ich auf jeden Fall in so einer Abhängigkeit bei meiner letzten Beziehung. Dazwischen ist es ja auch irgendwie schräg gewesen. Und es gehören ja auch immer zwei dazu. Also man trifft jetzt, also meine Generation, das hatte ich ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, wenn ich mir vorstelle, wie wir geboren sind und sind so alle von unseren Müttern getrennt worden. Und da hieß es ja auch, das Kind, das soll schreien, damit es die Lunge entfaltet und so, ne? Dass man so wie heute alle schlafen in einem Bett. Das gab es ja gar nicht. Da musste man als Baby halt irgendwo separat schlafen.
Genau,
Und
da würde man bindungstheoretisch die Hände über den Kopf
ja,
zusammenschlagen.
genau.
Dieses Kinder bleiben im Krankenhaus, die Eltern gehen nach Hause. Wie soll da eine sichere Bindung entstehen, ne? Und es geht ja immer um dieses, also was wir uns alle wünschen, ist ja eine sichere Bindung. Ne? Wir wünschen uns die sichere Bindung.
Genau. Und das kann ja, also es muss ja wirklich Millionen Menschen geben, die da ein Thema mit haben. Definitiv. Also habt ihr da viele Menschen, Corinna, wie ist das bei dir? So viele Leute, wo du sagen würdest, da, die haben, also gibt es gesunde und ungesunde Bindungsmuster? Kann man das so ganz platt kategorisieren? Oder was ist deine Erfahrung?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich betrifft es uns alle im Bindungsstil. Und dadurch, also meiner Meinung nach, kriegt man das erst relativ spät mit, wenn, dass ich vielleicht einen Bindungsstil habe, der nicht so ganz ideal ist, wenn sich im Außen irgendwas verändert. Ansonsten übernehme ich ja vielleicht einen Bindungsstil, den ich gelernt habe, den ich mir abgeguckt habe bei den Eltern. Oder wenn es immer hieß, sozusagen, ach, mein Kind, dem hat es überhaupt nichts ausgemacht, ich bin weggegangen, ich bin dazugekommen, ne? Das ist so dieser fremde Test von der Frau Ainsworth. Ich war immer das brave Kind und dabei hat sich gezeigt, Moment mal, die Kinder sind total unter Stress und sie wünschen sich eigentlich Bindung und wünschen sich die Mama, haben aber eben oft erfahren, ich habe ein Bedürfnis und dem wird nicht nachgekommen. Und das ist ja auch so dieses, lass dein Kind schreien, wie du das gesagt
Ja.
hast. Das Kind äußert, ich habe ein Bedürfnis und merke, dem wird nicht nachgekommen. Also verstumme ich irgendwann. Und das ist dann mein Normal geworden. Dieses, naja, ich habe ja gelernt, da ist das Bedürfnis wird nicht erfüllt. Und das übernehme ich so leise weinend und es ist mein Normal. Und ich kriege erst mit, dass das normal gar nicht so gut für mich ist. Das ist aber die Frage, was ist normal? Was ist eine gute, sichere Bindung?
Ja.
Wenn ich zum Beispiel von meinem Partner, den ich mir gewählt habe, verlassen werde. Oder wenn ich mir immer wieder, was Maria gesagt hat, denselben Typen suche. Erst dann fange ich an, mich zu fragen, was ist denn da eigentlich? Und dann komme ich auf die Bindungsstile.
Das muss einem aber auch echt erstmal bewusst werden, ne? So, weil ich tappe ja sonst immer wieder in die gleiche, nenne es jetzt mal Falle. Also ich bediene ja ständig das gleiche Muster mit demselben Ergebnis. Wie traurig eigentlich.
Total. Und das, was Corinna gerade beschrieben hat, habe ich nochmal gedacht, wenn man sich jetzt die Bindungsstile anguckt, es gibt ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen alle die sichere Bindung. Sichere Bindung geht einher mit, ich fühle mich gut mit mir, ich fühle mich gut mit anderen, ich kann gut in Beziehung gehen, ich kann gut alleine sein, ne? Ich kann das ganze Spektrum leben, ich bin relativ entspannt mit mir und anderen und ich kann auch entspannt in Bindung gehen. Und die anderen drei Typen würde man ja alle als auch eher schwierig auf ihre Art definieren, ne? Also jeder von denen hat sozusagen seine Schwierigkeit. Also wenn wir uns den unsicher ängstlichen Typen angucken, dann sind das die, die so sehr abhängig sind, die hohe Verlustängste haben, die immer wieder das Bedürfnis haben nach Bestätigung. Liebst du mich wirklich? Ne? Ist es so, dass du mich liebst? Und die einfach ein wahnsinniges Bedürfnis nach Nähe haben und das fast gar nicht aushalten, wenn der Bindungspartner, die Bindungspartnerin sich ein bisschen entfernt oder vielleicht mal eine andere Meinung hat. Ne? Das kann schon auch auf dem Niveau sein. Dann gibt es die unsicher Vermeidenden. Da habe ich vorhin an das, als Corinna das sagte, diese Mutter, die nie da ist, die dann, ich sag mal, so eine übermäßige Autonomie entwickelt. Ich schaffe das alleine, ich brauche keinen auf der Welt. Ne? Ich halte mich selber, mich hält ja sonst keiner. Ne? Ich brauche ganz viel Freiheit. So. Da ist ganz oft eigentlich eine Angst davor, in Bindung zu gehen, eine Angst davor, verletzt zu werden, eine Angst davor, fallen gelassen zu werden. Ne? Und über den desorganisierten Stil habe ich ja vorhin schon was gesagt, so mit diesen Extremen. Und wenn man so in die Forschung guckt, dann gibt es Zahlen dazu, wie viel Prozent von uns sicher gebunden sind, wie viel Prozent von uns, ne? Also ich habe gefunden, 50 bis 60% seien sicher gebunden, ungefähr 20% unsicher ängstlich. Also eher, ich sag mal, ich suche Nähe, ne? Ich bleib hier, verlass mich nicht. Vermeidend eher 20 bis 25% und desorganisiert tatsächlich 5 bis 10. Ich würde aber sagen, und da mag aber auch ein Bias drin sein durch die Arbeit, die ich mache und Corinna, du ja auch, ich nehme das wahr, dass ich deutlich mehr Leute sehe, die nicht sicher gebunden sind. Also ich würde nicht sagen, dass die Hälfte der Menschen, die ich kenne, sicher gebunden ist, sondern ich glaube, dass die Zahl, dass das viel weniger sind. Und was ich auch immer wichtig finde, das ist ja nicht wie so ein Stempel oder ein Branding, was wir bekommen und da müssen wir unser Leben damit verbringen, sondern Bindungsstile sind auch veränderbar. Genau.
Ändern Sie sich auch im Laufe des Lebens? Corinna?
Also ich glaube, es ändert sich schon sozusagen, wie mit wem komme ich in Kontakt, und damit kann sich so ein Bindungsverhalten entweder nochmal verstärken oder verändern. Komme ich in jungen Jahren selbst mit einem, also ich unsicheren Bindungsstil mit einem sehr sicheren Menschen zusammen, dann kann ich schon eine Menge da lernen, sehr früh, ohne dass es mir bewusst ist. Und das ist ja was ganz Gutes. Und ich kann aber genauso, auch wenn ich einen sicheren Bindungsstil habe und mit sehr vermeidend gebundenen Menschen zusammen bin, auch dann kann ich in meinem sicheren Bindungsstil total verunsichert werden. Das ist ja, finde ich, immer die Krux. Das ist
Ach
gut
was.
angelegt, aber ich kann sozusagen in den Beziehungen sein, auch noch mal nach rechts oder nach links rutschen. Und ich empfinde es genauso, dass die Zahlen, die theoretisch da sind, in meiner Praxis ja auch nicht so stimmig sind. Wir haben immer Dinge, wo wir sagen, da habe ich sozusagen eine Kerbe drin, da würde ich gerne dran arbeiten. Ich habe vielleicht ein gutes erstes sicheres Bindungsverhalten oder Bindungserfahrung gehabt, habe aber im Laufe meiner Beziehung gelernt, kann ich mir da trauen? Ist das wirklich so, weil ich einen anderen Spiegel in Form des Partners hatte?
Ja, und Bindungsmuster sind ja auch veränderbar, also auch durch Bewusstheit, ne? Also wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, also für mich ist immer das Zauberwort Bewusstheit, also alles, was ich verstehe an mir, kann ich verändern, daran kann ich arbeiten. Was automatisch abläuft, habe ich keine Chance. Und im Grunde ist, glaube ich, dieses überhaupt erstmal zu begreifen, was bringe ich da mit? An inneren, ich sag mal, innere Arbeitsmodelle, die ich automatisch nach außen übertrage oder wo ich automatisch sozusagen mit in Kontakt gehe, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann gibt es die Möglichkeit, Therapie, Beratung, Selbstreflexion, ne, Seminare besuchen, was auch immer. Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist immer auch die Beziehung zu sich selbst, weil es geht ja bei
Ja.
Bindung, genau, ne, es geht ja nicht immer nur darum, wie bin ich mit anderen, sondern ich glaube, ganz viel transportiert sich ja auch darüber, so wie unsere Bindungspartner, unsere Frühen mit uns sind, so sind wir mit uns und so gehen wir dann auch wieder raus.
Ja, absolut.
Und ich sage mal so, eine innere sichere Bindung zu sich selber, in eine gesunde, sichere Bindung mit sich selber zu kommen, ist ein Riesenschatz.
Ja, da bin ich ja ganz, ganz vorne mit meinem, das ist mir das Wichtigste auf der Welt. Aber das durfte ich ja in meinem Leben auch erst lernen. Ne? Also verstehe ich euch richtig, ich komme auf die Welt und dann entwickle ich ein bestimmtes Muster. Das ist das sowas wie meine Basis. Und dann gehe ich in Beziehung und dann mache ich ja meine Erfahrung und dann ändert sich unter Umständen dieses Muster. Ist das korrekt?
Ja, also es geht um die frühen, ich sage, es wird in der Forschung ganz viel immer gesagt, Mutter-Kind-Interaktion, weil es einfach bei uns noch oft die Mutter ist, die die frühe Interaktionspartnerin ist. Und da fängt es eigentlich an, ne? Zum Beispiel eine Mutter mit einer Depression nach der Geburt ist sicher nicht ansprechbar, ist sicher nicht, kann nicht auf das Kind eingehen, kann nicht angemessen spiegeln, kann nicht die Bedürfnisse befriedigen, ne? Oder wenn ich an drogenabhängige Eltern denke, dann habe ich eine ganz wechselnde, unsichere Umgebung. Weil mal sind die vielleicht angemessen da, manchmal sind die zugedröhnt und nicht erreichbar. Und das macht ganz viel, weil das, was wir in den ersten anderthalb, 2 Jahren lernen, ist, wer bin ich und wie ist die Welt? Ne? Und wenn die Welt um mich herum freundlich zu mir ist, dann lerne ich bin ein liebenswertes Wesen. Ne? Die Welt ist, also ich bin gut, weil die Welt reagiert so auf mich. Und ich lerne und die Welt ist gut. Und es ist immer, in diesem Alter ist es ja nicht nur die Welt, sondern es geht halt immer auch um das Selbst. Bin ich wertvoll? Bin ich liebenswert? Bin ich gehalten? Und das alles entsteht. Und das ist schon auch, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Element, was wir durchs Leben tragen. Und wir können das verändern und trotzdem ist das eine wahnsinnig prägende Zeit.
Oh, krass.
Und es gibt diesen berühmten Ausspruch, was wir brauchen, ist good enough. Also es geht nicht darum, immer jemanden zu haben auf der anderen Seite, der optimal auf unsere Bedürfnisse reagiert, aber gut genug. Ne? Das hat Winnicott gesagt, so einer der ersten großen Kindertherapeuten, Kinderanalytiker. Der hat natürlich auch von Mutter gesprochen, wir brauchen die Mutter, die gut genug ist, die oft genug gut auf uns reagiert. Und das darf auch mal daneben liegen, daran entwickeln wir uns, aber eben angemessen oft sollte es unsere Bedürfnisse treffen.
Damit ich entwickeln kann, ich bin genug, ich war schon immer genug, aus mir selbst heraus. Und
Genau.
natürlich sind die ersten Jahre sehr prägend und das ist tatsächlich dieser erste Kontakt, wer bin ich, wie reagiert die Welt auf mich? Das ist so mein Grundbaustein, den ich mitbekomme. Der ist sehr wichtig.
Ich denke gerade so, also in mir gehen ganz viele, heute ist ja ein emotionaler Tag, ne, für mich. Geht ganz viel rauf und runter, weil ich denke, so wie viele Kinder werden denn überhaupt in Sicherheit geboren? Ne? In der jetzigen Zeit, wo die Zeitqualität so ist, dass viele Angst haben, existenzielle Ängste haben, ne? Vielleicht eben noch nicht so gut mit sich verbunden sind. Man muss es ja auch erstmal lernen. Man muss ja auch erstmal lernen, was bedeutet es, Eltern zu sein, Mama zu sein, Papa zu sein. Da müssen ja unfassbar viele Unsicherheiten auch jetzt noch entstehen, ne? So, und davor hatten wir den Zweiten Weltkrieg und da gab es dann auch Unsicherheiten und da kannte man das alles noch nicht. Und diese ganzen klassischen Rollenbilder, die wir hatten, das muss ja, also ich habe so das Gefühl, also gab es vielleicht überhaupt noch nie auf der Welt eine Zeit, wo man gesund in ein gesundes Umfeld geboren wurde, insgesamt. Wisst ihr, wie ich es meine? Vielleicht ein bisschen sehr depressiv dargestellt, aber dachte ich
Ja,
gerade.
es ist eine schwierige Frage, ne? Also ich dachte gerade, das wäre ja so ein bisschen so, im Paradies wäre es dann anders, ne? Also in einem Paradies wäre es anders. Und so sind wir natürlich da. Wir haben unsere Erfahrungen, wir haben die Epigenetik, wir haben das, was transgenerational im Raum ist. Und da spielen die Weltkriege ja auf jeden Fall eine Rolle, ne? Da kriege ich immer die Krise, wenn ich die Kriege heutzutage mir angucke und denke, also das wird wieder Generationen an Aufarbeitung brauchen. Ne? Also, und das hat natürlich auch was mit Bindung zu tun, weil traumatisierte Väter, traumatisierte Mütter können nicht angemessen mit ihren Kindern in Beziehung gehen. Ne? Die können keine sicheren Bindungsmuster aufbauen. Und was ich auch immer noch mal spannend finde, ist, dass Bindung tatsächlich auch was mit der Gehirnentwicklung macht. Also wir wissen, dass sicher gebundene Kinder sozusagen eine gesunde Entwicklung in den Hirnregionen, die Emotionsverarbeitung, Stress, haben, weil die halt nicht unter diesem Dauerstress sind, immer sich um die Bindung sorgen zu müssen. Und Kinder, die sicher gebunden sind, können in die Welt gehen und sich alles angucken, weil die sozusagen die sichere Basis haben, weil die wissen, aber Mama und Papa sind da oder Mama und Mama sind da oder Papa und Papa sind da. Wenn aber ich mir nicht mal sicher bin, ob meine Eltern für mich da sind oder ob zu Hause irgendwie eine sichere Basis ist, dann traue ich mich auch nicht in die Welt.
Ja, da kann ich ein so schönes Beispiel nennen. Also ich bin ja sicherlich nicht so groß geworden, aber meine kleine Enkeltochter, also eine meiner Enkeltöchter, die ist definitiv so groß. Ich habe so ein Bild gerade gehabt, wie sie auf einer Treppe steht und sich einfach fallen lässt, weil sie genau wusste, da ist Mama oder Papa, fang mich auf. Das war für sie nie irgendeine, also egal, das manchmal, wenn ich das beobachtet habe, dann schon, ah, ne, ist denn da
Sichere Bindung.
jemand?
Ja,
Super.
wow. Ja.
Total,
Ja,
ne? Also
toll.
das ist was richtig Schönes so.
Ja, und interessant ist aber, dass jetzt im Fremde-Situationstest zum Beispiel ist es ja so, fremde Person kommt rein, Mama geht raus und Mama kommt dann wieder nach einer Zeit. Und im Grunde geht es halt schon auch darum, das Kind soll da nicht sitzen wie ein Roboter und nicht reagieren, wenn Mama rausgeht, sondern es geht schon auch darum, traurig zu sein, angemessen und wenn Mama wiederkommt, sich trösten zu lassen, ne? Weil es gibt dann eben auch dieses, mir ist es ganz egal, ob Mama da ist oder nicht, die ist ja eh innerlich für mich nicht da. Oder ist auch egal, ob Mama mich tröstet oder nicht, weil wir gar keine Bindung haben. Ne? Also es ist schon auch so dieses, wenn es so super cool ist, kann es auch ein Zeichen sein für eine schlechte Bindung. Genau, aber an der Stelle klang das jetzt sehr sicher und sehr
Ja,
schön.
das ist sehr
Danke
sicher.
dir.
Ja, das
Ja.
glaube ich schon.
Ja.
Ja. Und ich weiß, was mir jetzt auch gerade, je nachdem, wer so zuhört, wenn wir hier reden, heißt es jetzt auch nicht, dass man als Mutter ein schlechtes Gewissen haben soll und sich deswegen jetzt kasteien soll, dass man dem Kind keine sichere Bindung mitgegeben hat, weil wir ja alles Produkte aus der Geschichte unserer Vorfahren sind, ne? Und dank des Wissens, was heute ist, glaube ich, ist eine Riesenchance im Feld, wirklich was zu verändern.
Ja, und es fängt, glaube ich, immer bei einem selber an. Also wenn ich als Mutter merke, da konnte ich für mein Kind nicht so da sein, wie ich es mit dem Wissen von heute gerne wäre, dann glaube ich, ist der erste Schritt, sich selber gegenüber emotional positiv sich zuzuwenden und sich selber eine gute Mutter zu sein, um das dann auch für sein Kind sein zu können, ne? Also ich glaube, dass dieser Step, sich nicht zu verurteilen, sondern sich damit anzunehmen und ins Mitgefühl zu gehen, dass das gut ist für uns als Mütter, aber auch gut ist für unsere Kinder, weil wir dann ganz anders mit unseren Kindern auch wieder in Kontakt kommen können. Ne? Wenn ich sozusagen eine schuldbelastete Mutter bin, dann kann ich ja nicht frei und offen in eine Bindung mit meinem Kind gehen, auch heute nicht.
Ja, stimmt. Ja.
Und ich finde es nochmal eine Riesenchance, wenn ich erkenne, oh, da war ich vielleicht sozusagen, da sehe ich mich kritisch oder da war ich vielleicht keine gute Mutter oder was ist das denn sozusagen, war ich da in Bindung, dann ist das ja schon so gesund, weil ich dann merke, ich mag es anders machen oder ich mag anders in Kontakt gehen. Dann bin ich nämlich in Kontakt mit mir und merke, wo kommt das her oder warum reagiere ich so? Und in dem Moment bin ich auch im Kontakt in der Regel mit meinem Kind oder kann dann auch hinterher sagen, ah, Mensch, ich habe jetzt wirklich doof reagiert, es tut mir leid. Dann bin ich in Kontakt und im Gespräch, kann wieder trösten, das, was Maria gesagt hat. Und damit kann ich ja auch viel beeltern. Oder auch in der Therapie kann ich viel nachbeeltern, ob meine Eltern noch leben oder nicht. Ich kann meine idealen Eltern sozusagen mir herholen und gucken, was hätte ich denn gebraucht. Und kann das genauso dann bei meinem Kind machen, nochmal dafür sorgen. Also einmal sozusagen vielleicht nicht richtig verhandeln oder nicht richtig verhalten, heißt ja nicht, dass ich hier eine schlechte Mutter und ein schlechter Vater bin oder eine schlechte Bezugsperson. Wenn ich es aber erkenne und sage, ich erkenne bei mir ein Muster oder ach, ist ja mal interessant, was da gerade bei mir so passiert, dann bin ich in Kontakt zu mir und das ist Gold wert.
Ja. Und das kann ja wirklich jede für sich machen, wenn das erkannt ist. Ne? Ich mache das ja immer wieder, dass ich in Situationen mir die kleinen Birgits vorstelle oder die etwas größeren und dann eben sage, okay, na, ich bin jetzt aber heute, habe das ja erkannt, also nehme ich euch an meine Seite, an mein Herz und dann arbeite ich so damit. Also mir persönlich hilft das total, um da vollständiger zu werden und mir eine gute Mama zu sein. So.
Ja, wie schön, dass du das schaffst, ne? Weil das ist wirklich, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit.
Voll, ja. gebe ich auch immer den Menschen, mit denen ich dann so arbeite, ne? Aber ich habe es halt dann, also das ist ja mein Weg, gesund zu werden, als ich war ja mal nicht gut für mich, als ich magersüchtig gewesen bin.
Nee, also, da hast du dich nicht gut genährt.
Überhaupt null.
Ja. Ja, wie doppeldeutig, oder?
Ja, ja.
Es wird ja, also analytisch kannst du ja Magersucht auch immer wie so eine Fütterungsstörung betrachten, was sozusagen auch in den ersten anderthalb Jahren verursacht sein kann, ne? Also so kann man das lesen. Man kann da ein Muster erkennen und dieses Ernährung oder sich nähren ist ja etwas, was in dieser frühen Zeit auch verankert ist. Und wo was ein Hinweis oft darauf ist, auch dass in der Zeit was schiefgelaufen ist. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das, was du machst, nämlich dir selber eine gute Mama sein, ja genau das, was da die Heilung bringen kann, weil du dich selber nährst.
Ja, das tue ich. Aber ich habe, das muss ich ja, das wissen auch die meisten Menschen, die mich gut kennen, auf meinem Weg dahin. Ich bin ja vierfache Mama. Ich habe auch Dinge getan, die sicherlich, die sehr lebensverändernd für meine Kinder gewesen sind und auch aus meinem, sag ich jetzt mal, gestörten Bindungsstil heraus wiederum auch Störungen geschaffen haben. Das ist ja so. Und da, deshalb sage ich ja, ne, da habe ich lange Zeit, war ich nicht milde mit mir, was das angeht, und habe mich dafür auch schon bestraft so. Und heute bin ich milde ja mit mir geworden. Ne? Deshalb ist mir das eben so wichtig, diese Dinge nach außen zu tragen. So. Oder auch, also dass ich selber von mir erzähle und das, so wie wir jetzt hier darüber sprechen, dass es eben das alles gibt und dass es wichtig ist. So, weil was ich mir wünsche, das werde ich vielleicht gar nicht mehr erleben, es war irgendwann eine friedvolle Welt, wo man gut miteinander umgeht, heißt nicht immer nur eitel Sonnenschein, sondern Konflikte auf eine gute Art und Weise gelöst werden können. Und das kann meiner Meinung nach nur dann sein, wenn ich mich kenne und wenn ich auch weiß, wie ich ticke. Und da gehört halt so ein Bindungsstil essentiell zu. Oder seht ihr das anders? Corinna.
Das absolut. Das ist so wichtig. Also wie ticke ich? Weil wir sind ja immer Kinder unserer Eltern und wir haben Bindungsstile mitgekriegt, wir haben Erfahrungen mitgekriegt. Und solange ich mit mir da im Kontakt bin und das mitkriege, wie ticke ich denn, da kann ich immer wieder so viel verändern. Und die Kommunikation ist wichtig. Und wenn ich hart zu mir bin, bin ich natürlich auch dann eher hart zu den anderen. Und ich kann es immer wieder, ich kann immer wieder abbiegen und es immer wieder durchbrechen. Und das finde ich das Schöne dran. Das heißt nicht, oh mein Gott, jetzt habe ich blöden Bindungsstil erfahren oder ich kriege es nie wieder hin, weil ich bei meinem eigenen Kind sozusagen so war. Da würde ich gerne Entlastung aussprechen. Ich kann es zu jeder Zeit verändern. Ich kann zu jeder Zeit mich verändern, kann meine Beziehung zu meinem Kind verändern, kann Veränderungen aussprechen und fühlen. Und das ist immer wieder ein Prozess, den Kinder mitkriegen bei den Eltern und ich bei mir merke. Und das geht immer und zu jeder Zeit, egal wie alt wir sind.
Ja, sehr schön gesagt. Ja. Ja. Ich erinnere mich da gerade, dass mein Papa, bevor er gestorben ist, uns alle angerufen hat und sich bei jedem Einzelnen entschuldigt hat für Bockmist, den er mal gebaut hat. Und aber gleichzeitig auch ganz, ganz viel Liebe und Wertschätzung für jeden Einzelnen ausgesprochen hat. Also er hat wirklich alle angerufen, bis auf meine Mutter. Aber den Rest hat er wirklich, meine Kinder, meine Schwestern, die anderen Neffen und Nichten, das fand ich großartig. Das ist ja auch nochmal was Befrieden, fällt mir in dem Rahmen ein. Ja, okay. Maria, hast du da noch was? Also hast du noch eine Idee gerade in deinem Kopf? Du sahst so blätternd aus.
So blätternd, ja, ich war gerade erstmal sehr berührt davon und ich finde immer auch dieses sozusagen sich klar zu machen, dass, also mit dem Wissen von heute würde ich manches anders machen. Ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, also ich, oder sagen wir so, ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die das nicht sagen würde über sich. Gerade auch als Eltern. Ne?
Ja.
Also ich glaube, dass wir immer an dem Punkt auch sind, mit dem Wissen von heute würden wir Dinge anders machen. Und ich erlebe immer wieder, wie, was für ein Geschenk das ist, wenn Eltern bereit sind, dieses Gespräch zu führen.
Ja.
Ne? Also weil das ist,
ja,
finde ich, also dafür zu stehen und zu sagen, Ich habe das so gut gemacht, wie ich konnte in der Phase. Und ich weiß, es war für dich nicht optimal. Und ich wünschte, ich hätte es anders gemacht. Ne? Mit dem Wissen von heute würde ich es anders machen. Das erlebe ich oft als einen super heilsamen Prozess. Und ich freue mich immer, wenn Eltern, Mütter, Väter, wie auch immer, dafür bereit sind und sich dafür zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist eines der größten Geschenke, die wir unseren Kindern machen können, weil damit ist sozusagen ein Shift möglich. Ne? Ich nehme das, was zu mir gehört, zu mir und es ist von den Schultern meiner Kinder. Und das finde ich, ne? Also, und deswegen glaube ich, ich war so gerade berührt davon, dass du das machst und dass du sagst, das nehme ich zu mir. Ne, das würde ich heute anders machen, weil damit nimmst du deinen Kindern das von der Schulter. Das müssen die nicht mehr aufarbeiten. Das nimmst du. Und das hat mich gerade sehr berührt. Und was ich noch so im Hinterkopf hatte, es gibt in der Traumaforschung immer diesen Ausdruck ACE, also das sind so belastende Kindheitsereignisse, Missbrauch, Vernachlässigung, familiäre Dysfunktion und so weiter. Und die sind ziemlich gut beforscht in der neueren Forschung. Und ich sage mal so, das spielt ja alles über Bindung. Da ist ja immer Bindung auch mit betroffen. Deswegen finde ich es einfach gerade nochmal ganz spannend, weil die haben ein unglaubliches Vorhersagepotenzial für zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Verhaltensprobleme, Delinquenz. Also es ist irre. Ja, und ich glaube, da ist das Bindungssystem, soweit ich das weiß, nicht so gut erforscht. Aber ich glaube, man kann diese ACE, also diese belastenden Kindheitsereignisse, diese Forschung kann man da drüber legen und sich einfach klar machen, also was für einen wahnsinnigen Einfluss das hat. Ne? Wie ist meine Bindung zu mir? Wie ist meine Bindung zu anderen? Was für Modelle habe ich da? Also ich glaube, dass die ganze Welt anders aussähe, wenn wir alle sicher gebunden wären. Ne?
Ja, krass. Und auch sicher eben in uns selber gebunden sind, ne?
Genau,
So,
ja.
das, da fängt es ja wirklich richtig an. Und damit kann sich jeder auseinandersetzen, wenn er das denn möchte.
Genau, wenn man das möchte. Und es ist halt eine Möglichkeit, ne? Genau.
Was würdet ihr, sag ich mal, als Tipp den Menschen, die zuhören, also ich stelle mir ja vor, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die eine oder andere, meistens sind es Frauen, ich glaube, ein paar Männer habe ich auch, aber die meisten sind Frauen, die hören das beim Autofahren, in der Küche, in der Mittagspause, wie auch immer, und denken so, oh ja, stimmt, ach, muss ich auch machen, da erkenne ich mich wieder. Oh Gott, wie kann ich es denn verändern? Was würdet ihr diesen Menschen mit auf den Weg geben? Corinna.
Große Frage. Alleine in dem Moment, wo diejenigen, die dir zuhören und sagen, ach, guck mal, das ist ja bei mir so und das ist ja interessant, ist schon der erste Schritt gemacht. Das ist schon dieses Interesse an sich ist ja interessant. Wie ist es denn bei mir? Und da mag ich gucken. Es gibt natürlich einen Haufen Bücher auf dem Markt, muss man jetzt auch so sagen, wo man sagt, da kann ich schon für mich einmal gucken. Aber ich glaube, dass Beschützende ist, in Kontakt mit sich zu sein, sich nicht zu verurteilen, zu sagen, ich gehe mal so in Beobachterposition mit mir und sage, wieso verhalte ich mich eigentlich immer so? Oder warum nervt mich das eigentlich immer so, wenn mein Kind laut ist? Oder warum bin ich so ein Harmoniemensch und kann das gar nicht aushalten, wenn mein Partner, mein Kind oder mein Chef böse mit mir ist, ja, oder ich das Gefühl habe, er ist böse, sondern so in Konflikt geht. Da ist immer eine frühe Bindungserfahrung dahinter. Und dann darf ich neugierig sein und gucken, nicht woher das kommt, weil das kriege ich ja häufig nicht für mich beantwortet, aber zu sagen, da darf ich mich wertvoll auffangen, sagen, das ist erstmal so, hat es mit mir früher zu tun, mag ich vielleicht gucken, kenne ich das vielleicht von früher und das finde ich doof, dann bin ich doch schon auf der Reise. Und dann ist es immer veränderbar, solange ich darüber rede, im Kontakt bin oder auch mit meinem Partner darüber rede. Ja, wenn ich sage, ah, weißt du was, es fällt mir total schwer, wenn du laut bist, oder wenn du mich kritisierst, merke ich, dass ich total klein werde. Ich sage immer emotional schrumpfe, zum Kind werde und bin dann nicht mehr in der Erwachsenenposition, in der ich eigentlich bin. Ja, ich in meinem Echtzeitalter von 56, was ich jetzt gerade bin, bin ich dann nicht mehr, sondern ich fühle mich wie 6 oder wie 7 von der Mama sozusagen verurteilt nach dem Motto, oh, ich glaube, ich habe es verbockt. Und wenn ich da das begreife und sage, guck mal, ich fühle mich dann so klein, dann ist das auch noch mal klar, dass ich mich nicht wehren kann, dass ich mich schlecht fühle. Das ist so auch so immer mein Blickwinkel, den ich den habe. Und wie kriege ich mich denn vielleicht im Gespräch mit meinem Partner wieder in so eine Partnerebene hoch? Und ich kann natürlich auch immer gerne gucken, mag ich da mal therapeutisch ran? Natürlich. Steht doch jedem auch immer offen. Gut, das Gesundheitssystem ist gerade ein bisschen schwierig. Das heißt, ich muss auch immer damit rechnen, es ist immer Wartezeit da. Aber ein Interesse für sich zu haben, in Gespräch und in Reflexion zu bleiben, ist schon 50% der Miete aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann fallen mir Bücher in die Hand oder Podcasts in die Hand, wo ich denke, ja, genau, das ist bei mir auch so, ist ja mal interessant. Insofern ist es toll, diese Podcasts, die du auch machst. Genau das ist es.
Dankeschön. Ja, denke ich auch. Maria, deine Worte.
Kann ich gar nicht so viel, da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe gerade so kurz gedacht, ach Mann, ich hätte ja vorher noch mal ein Buch recherchieren können, ein Buchtipp. Habe ich nicht. Können wir ja mal gucken, wenn uns einer kommt. Ich glaube, du machst so Kommentare oder sowas, ne? Könnte
Ja,
man.
Show Notes.
Show Notes, Entschuldigung. Könnte man überlegen, ob man das noch mit in die Show Notes nimmt. Genau, aber ich finde, ich kann nur Corinna no noch mal unterstützen mit dem, also die Beobachtung von außen mit, ich habe immer die gleichen blöden Typen mal zu sich zu nehmen und zu gucken, was ist bei mir, dass ich immer die gleichen blöden Typen habe und sozusagen zu gucken und sich ein bisschen zu beobachten. Und ich glaube, dass das wirklich sozusagen der wichtigste Schritt ist, die Aufmerksamkeit zu sich zu lenken und nicht so sehr immer so in diesem Außen zu bleiben. Genau, das hast du im Grunde gesagt, Corinna. Ich habe es nur noch mal bestärkt.
Ja, genau. Es sind nicht die im Außen sozusagen, die kann ich nicht verändern. Was im Außen ist, kann ich nicht verändern. Aber ich kann immer bei mir gucken und bei mir kann ich so vieles verändern, wenn ich drauf gucke. Genau, als Beobachter.
Genau. Und es ist, also das kann ich sagen, ist mega wertvoll. Das hört auch nicht auf. Ne? Ich weiß, dass ich als junge Frau gedacht habe, irgendwie, auch mit also wenn ich so alt bin wie heute jetzt, dann habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein. Ne? Aber das ist auch total in Ordnung. Ist halt, das ganze Leben ist eine Reise.
Gott sei Dank. Was wäre das Leben langweilig, wenn wir nicht mehr gucken könnten? Ich sage immer, ich bin ganz gerne Sherlock Holmes für mich. Und es gibt immer was zu gucken. Und dieses Zurücklehnen, jetzt ist es doch super. Wenn ich solche Momente habe, ist das toll. Aber ich darf mich doch immer weiterentwickeln, solange wie ich lebe. Und das finde ich auch sehr schön.
Absolut. Ja, und wir sind immer in Beziehung, ne? Also mit uns selbst, mit Partnern, Kindern, Eltern, Arbeitskollegen, ganze
Tieren.
Lebensbeziehung. Ja, genau, Tiere, absolut. Mutter, Erde und so weiter. Ja, ihr beiden. Also, ich glaube, jetzt haben wir erstmal ganz, ganz viel gesagt, was richtig schön ist. Und ich weiß ja von euch, ihr seid bereit, auch auf Fragen einzugehen oder dass wir nochmal uns zusammentun. Darf ich, genau, den Rest schreibe ich dann in die Show Notes. Dazu bespreche ich das gleich noch mit euch. Genau. Von meiner Seite aus würde ich dann jetzt den Podcast beenden. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr noch was sagen oder ist es für euch auch so gut?
Passt für mich. Super. Vielen Dank.
Du
Für
auch,
mich,
Maria?
ja.
Danach wird uns gleich noch ganz viel einfallen. Das ist aber normal.
Nee, aber ich finde es jetzt auch erstmal rund. Ich glaube, es ist auch einfach viel.
Glaube ich auch. Gut, dann danke ich euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Dir auch, danke.
Ja, auch danke.
So, ich hoffe, dass ihr jetzt ganz viel mitnehmen konntet aus unserem Gespräch. Also ich persönlich habe noch mal viel mitgenommen. Ich fand es richtig gut. Ich packe euch ein paar Sachen in die Shownotes, unter anderem die Buchempfehlungen, zum Beispiel der Seelenvogel oder eben auch die ganzen Bücher von der Stefanie Stahl. Dann hat Corinna eine App empfohlen, die heißt Buddy to Brain. Auch das werde ich in die Shownotes packen, also to wie 2 geschrieben. Und ich bitte euch, das kommt auch in die Shownotes, eine Petition zu unterschreiben, weil ja es extreme Kürzungen in dem ganzen Psychotherapeutenbereich gibt. Und ich finde das ziemlich schrecklich, muss ich ehrlich sagen, in einer Zeit, wo ich glaube, dass wir Menschen das immer mehr benötigen oder immer mehr Menschen psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Abgesehen davon, dass ich es eh immer gut finde, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt. Unterschreibt die Petition, dass ich glaube, das hilft einfach nochmal, um auf diese Missstände und diese für mich persönlich, Klammer auf, Fehlentscheidungen, die da getroffen worden sind, Klammer zu, vielleicht zu stoppen, hoffentlich abzuwenden, auf dass wirklich es so viele Angebote geben möge, wie Menschen es brauchen. Ich danke euch fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche und wenn ihr Fragen habt, genau, das ist mir auch noch wichtig, fragt bitte, stellt die, also schreibt mir, sollen wir nochmal eine neue Folge aufnehmen? Findet ihr das interessant? Was sind an Fragen da für euch in eurem Kopf offen geblieben? Meldet euch super gerne und Daumen hoch und abonniert meinen Podcast, genau. Liebe Grüße in die Runde.
Kept calling it bad luck. Kept saying he's the one to blame. But every face was different, and every wound felt the same. I drew the map without knowing. I followed every line. I thought I was just loving, but I was running blind. There's something old inside me that learned to call this home. A hunger dressed as closeness, a reaching dressed as love. I see the pattern now. I see it clear as light. Not in him, not out there. It was living. It's my turn. Bobby said we're wired from the very start. Ainsworth showed the blueprints we carry in our hearts. Not a life sentence, just a story I was told. Something soft emerging where the armor used to be. I'm learning how to stay here. I'm learning to feel free. I see the pattern now. I see it clear as light. Not in him, not out there. It was living in my life. It's my turn.